Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Willkommen an diesem für euch irgendwann in der Woche liegenden Punkt. Bei uns ist es Sonntagmittag, bei mir ist es super grau und ich musste eben kurz vor der Aufnahme noch ein Licht anmachen, weil es wirklich in dem Raum hier zu dunkel wird. Wir hoffen, bei euch ist es nicht ganz so grau.
Bei mir scheint tatsächlich Sonne.
Ist komplett frech. Ich bin im Süden, du bist im Norden. Es sollte andersrum sein. Dauerhaft, finde ich.
Ich habe eine fette Schneeschicht. Und als ich gerade mit dem Hund spazieren war vor der Aufnahme, dachte ich schon, ich brauche eine Sonnenbrille, weil es wirklich so doll geblendet hat mit Sonne und Schnee. Und
okay, die Schneeschicht habe ich immerhin nicht. Hier regnet es einfach seit 3 Tagen. So ekelhaft.
Ja, das ist wirklich frech. Das ist ein bisschen verkehrt rum.
Ja.
Also wir dachten, wir wären jetzt fertig mit Schnee. Aber es hat dann doch nochmal geschneit. Als wir letzte Woche an die Ostsee gefahren sind, war so, liegt da Schnee auf der Autobahn? Ja, lag Schnee auf der Autobahn.
Oh Gott, okay. Nee, hier ist wirklich ein derart schlechtes Wetter, was Regen angeht, dass unsere Hühner wirklich komplett pisst sind. Also es war wirklich diesen Morgen irgendwann so Donnerstagmorgen oder so, war ich dann so früh wach, dass die automatische Stalltür aufging, erst als ich schon unten in der Küche stand. Und von da sehe ich quasi, wenn die Hühner rauskommen, dann steckte das erste Huhn einfach nur den Kopf aus der Stalltür raus, sah, dass es regnete und auch so ganz ekelhaft nieselig in die Voliere reinregnete schon, dass es da drin nass war und hat einen derart angepissten Gesichtsausdruck gemacht. Das ist wirklich, es ist interessant, dass Hühner zu sowas in der Lage sind. Sah dann mich in der Küche stehen, im warmen Haus, was das Tier offensichtlich assoziierte, guckte mich mit so einem wütenden Side-Eye an und fing wirklich an, laut seinen Unmut hinaus zu krakeelen um 7 Uhr morgens. Wie ein Hahn, obwohl es eine Henne ist, wir haben ja keinen Hahn. Und schrie mich wirklich einfach an, während es noch in der Stalltür stand. Also es war eigentlich auch noch komplett im Trockenen, aber verbalisierte schon mal, wie scheiße sie das Wetter findet. Und offensichtlich war ich schuld daran, weil ich ja schon zu sehen war.
Das verstehe ich, unsere Hunde. Und also, genau, ich sag das jetzt so, das kann man ja gar nicht mehr so sagen, scheiße. Also ja, unsere Hunde sind auch immer so, dass wir denen Regen schicken.
Ja, ich glaube, Tiere assoziieren das halt einfach mit den Menschen, zu denen sie aufsehen müssen, weil sie deren Versorger sind und dann machen die natürlich auch alles andere.
Ja, Regen schicken.
Ja.
Oder wir Menschen denken uns das aus, dass die Tiere das machen.
Vielleicht auch. Vielleicht wollen sie auch einfach nur ihren Unmut kundtun und machen das auf eine nicht gerade sehr charmante Weise.
Ja.
Naja.
Kackwetter. Ja, Pitt ist immer früher, als er klein war, der war so, er muss dann nicht raus.
Aha.
Ich glaube, das längste, und da war wirklich noch kein Jahr alt, ist er so bis 15 Uhr einfach, bis wir ihn einfach rausgesetzt haben in Regen.
Ja. Ja, das ist echt immer spannend zu sehen. So, wir haben hier mal ein Wochenende auf 2 Hunde aufgepasst. Die waren beide von der gleichen Rasse. Es waren aber, glaube ich, keine Geschwister, also nicht aus dem gleichen Wurf. Und die waren sehr unterschiedlich. Der eine wollte im Regen draußen sein, hatte richtig Bock. Und die andere Hündin war auch so nach 3 Metern mit nassen Pfoten, hat sie einen schon so angeguckt mit so einem Ist-das-dein-Ernst-Blick und hat einfach umgedreht.
Ja.
Und wollte wieder rein.
Ja.
Während der andere Hund schon irgendwie eine Pfütze gesucht hat, in der er sich irgendwie suhlen kann.
Meine Mutter hat früher gesagt, dass Pitt so eine Art blinden Hund sein kann, weil er sie um jede Pfütze zielsicher drumherum geführt hat. Also zumindest sich selbst drumherum geschoben hat, wo sie dann lang gegangen ist, war ihm eigentlich egal, aber kleine Terrierfüße sollten nicht nass werden.
Ja, verstehe ich.
Ja. Na gut.
Gut, das war unser Spin-off-Podcast, Tiercast, alles rund um das Haustier. Sehr spezifisch. Aber jetzt machen wir mit unserem Hauptthema weiter und reden über das Schreiben. Ich habe was mitgebracht. vor 2 Episoden haben wir ja für dich mehr oder weniger eine Ad-Hoc-Schreibberatung gemacht zu deinem Content-Schreiben für Social Media. Und ich glaube, heute könnte ich mal wieder eine gemeinsame Beratungssession gebrauchen. Nicht so sehr für mein eigenes Schreiben, sondern ein bisschen für meine eigene Schreibdidaktik. Ich bin diese Woche mehrfach auf ein Problem gestoßen in Workshops. Ich habe seit unserer letzten Aufnahme habe ich relativ viele Kurzworkshops mitgemacht, weil wir gerade, also es ist ja jetzt, wenn wir aufnehmen, es ist Mitte Februar, es ist kurz nach Ende der Vorlesungszeit und das ist bei uns an der Uni Tübingen so ein typischer Zeitraum, wo man dann optionale Workshops macht, ganz viele, und da sind wir halt mit dem Schreibzentrumsprogramm auch stark vertreten. Und in diesen Workshops, das waren immer so Tagesworkshops für Studierende in ihrer Abschlussphase des Studiums. Und das ist so ein Kombi-Angebot. Ich glaube, da habe ich auch hier im Podcast schon mal von erzählt, da tun sich die zentrale Studienberatung, der Career Service und wir vom Schreibzentrum zusammen in einem Workshop und jeder hat dann so eine Einheit. Da geht es dann bei mir um das Schreiben der Abschlussarbeit, bei Career Service geht es um die Zeit nach der Uni, nach dem Abschluss und Karriereorientierung, und bei der zentralen Studienberatung geht es so um die organisatorischen Dinge des Abschlusses, Fristen, Regelungen, worauf muss man achten, Zeitmanagement und Stress- und Motivationsmanagement. So, den hatte ich jetzt mehrfach auf Deutsch und auf Englisch in der letzten Woche. Und in meinem Part geht es um Schreibprozess und Schreibstrategien und generell so Fragen aus der Gruppe. Und in jedem dieser Workshops kam so die Schreibstrategie zu sprechen, dass man, also so der Unterschied zwischen Schreiben eines Rough Drafts oder eines First Drafts und dann Überarbeitung danach oder Schreiben von vornherein auf den perfekten Satz. Also so, dass man bereits publikationsfertigen Text produziert. In den meisten Schreibratgebern ist das ja nicht empfohlen, sondern es ist ja ganz oft so, dass in Schreibratgebern eher gesagt wird, schnell Text produzieren und danach sollten idealerweise eine oder mehrere Überarbeitungsphasen kommen. Und ich glaube, das wissen alle Menschen entweder so, also ich glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen das entweder aus ihrer eigenen Schreiberfahrung oder weil sie selbst auch Erfahrung im Unterrichten von Schreiben haben, dass ja viele Schreibende eher auf den perfekten Satz hin versuchen zu schreiben. Also das typische Ding von, man sitzt lange an einem Satz und man tauscht ihn oft aus, man korrigiert ihn, man kommt langsam voran, aber am Ende hat man eben halt auch wirklich belastbaren, stilistisch guten Text. So, meine Frage kommt jetzt aus dem, also so, die ich heute mitgebracht habe, kommt jetzt aus dem Bereich von, wie helfe ich Menschen, die mir einerseits sagen, sie würden gerne anders schreiben, also eher hingehend zu schnell schreiben, unperfekt schreiben und dann mal gucken, die sich also wirklich genervt oder im schlimmsten Fall sogar belastet fühlen von diesem Perfektionismus, die aber gleichzeitig sagen, ich komme da nicht raus. Weil das ist das Häufigste, was ich zu hören bekomme. Das ist meine Frage. Wie kriege ich Leute dazu, wenn ich ihnen erkläre, hey, so Rough Draft schreiben, First Draft schreiben ist sinnvoll. Ich habe auch Methoden dafür. Aber wie kriege ich Leute dazu, dass durchzuziehen, weil das ist so oft, dass ich da dann immer höre von, ja, ich komme da halt nicht aus meiner Haut, ich kann da meine Gewohnheit nicht ändern, ich krieg das nicht hin, ich kann nicht weg von dem Satz, wenn er sich nicht fertig anfühlt für mich. Ja, das würde ich gerne heute besprechen.
Wie gehst du denn bisher vor?
Erstmal quasi bestätige ich Leute in ihrer Empfindung. Ich versuche die Leute ernst zu nehmen. Ich kenne das nämlich von mir selbst. Ich habe im Studium auch eher auf den perfekten Satz geschrieben und habe wirklich lange an Hausarbeitssätzen herumgedoktert und bin langsam vorangekommen. Und ich kann das bestätigen, dass es schwer ist, das nicht mehr zu machen. Und es ist viel leichter gesagt als getan, so zu sagen, schreib doch einfach anders. Das funktioniert halt nicht. So, also erstens die Leute wahrnehmen und die Leute bestätigen. Nächster Schritt wäre, den Leuten zu erklären, dass Schreiben halt einfach eine komplexe Sache ist und Schreiben durch Schreiben erlernt wird Also, dass ich sie schon mal darauf vorbereite und sage, naja, es ist wahrscheinlich wirklich ein Prozess. Ihr müsst andere Sachen ausprobieren und ihr müsst diese Dinge eventuell mehrfach ausprobieren. Ihr könnt nicht erwarten, dass eine neue Schreibstrategie direkt funktionieren wird. Und das heißt aber nicht, dass sie nie funktionieren wird, sondern es heißt eventuell auch einfach nur, dass es ein bisschen Zeit braucht. Und das ist gleichzeitig aber auch das Dilemma. Ich glaube, hier ist schon der Punkt, wo ich, glaube ich, einige verliere, die halt sagen, naja, ich kann das aber nicht oder ich will das nicht. Ich möchte nicht die Zeit investieren. Ich möchte etwas, was schnell funktioniert oder die auch wirklich aus so, wenn ich jetzt, nehmen wir mal die Leute, die in der Abschlussphase sind, die meisten Leute, die diesen Workshop besuchen, schreiben bereits an ihrer Abschlussarbeit, wenn sie diesen Workshop besuchen, oder sie bereiten sich schon sehr, sehr aktiv vor auf die Abschlussarbeit. Die sagen dann halt oft, na, ich habe jetzt aber nicht mehr die Zeit, eine neue Schreibstrategie zu lernen. Und trotzdem nervt mich die, die ich habe. Und das kann ich nachvollziehen. Da kann ich ihnen ja irgendwie kein Patentrezept geben, zu sagen, ach so, nee, ja, dann hier ist die Variante, mit der es schneller geht.
Nee, genau. Und das ist so, weißt du, ich kenne genau den Gedanken. Ich kenne genau diesen Gedanken. Ich bin genervt von meiner Schreibstrategie. Ich brauche eine andere. Mit dem Hintergedanken, die andere muss doch besser funktionieren, weil meine so nicht funktioniert. Aber was ist, wenn deine genau die ist, die eben für dich funktioniert, weißt du? Was ist, wenn eine andere muss doch besser funktionieren, einfach nicht funktioniert?
Ja, aber ist das nicht super frustrierend, wenn du gleichzeitig denkst oder für dich wahrnimmst, dass deine Schreibstrategie, die du momentan hast, auch nicht funktioniert?
Naja, offensichtlich funktioniert sie, weil sie sind ja schon in der Abschlussphase. Also,
ja.
Irgendwas hat ja daran funktioniert. Irgendwas ist ja daran richtig. Und ich finde so spannend, das hatte ich gerade im Kopf, also ich könnte jetzt noch weiter Fragen stellen und so, aber ich hatte auch einen Gedanken dazu gerade im Kopf. Es ist so, Schreiben ist ein Prozess. Schreiben ist ein Prozess, den wir nicht erst seit gestern ausüben, sondern, keine Ahnung, wie alt die sind, je nachdem, wann die angefangen haben zu schreiben, hat sich ihr Schreibverhalten über diese Jahre, ne, vielleicht 20 oder so oder weniger, aber über einige Jahre verändert. Die Frage ist dann doch, wenn Sie sagen, Ihr Schreibprozess verändert sich einfach nicht und Sie benutzen immer dieselbe Strategie, dann ist meine Frage, wie schaffen die denn das eigentlich, dass sie immer noch so schreiben wie ein Sechsjähriger? Also.
Sagst du ihnen das auch so im Workshop?
Nee, aber die Frage.
Konfrontative
ist,
Didaktik.
Ja, ja, mache ich gerne. Aber meine Frage ist dann: Okay, erstens, was ist gut an deiner Schreibstrategie, so wie sie ist? Was ist gut daran? Was funktioniert daran für dich? Mhm. Und die andere Frage ist, ja, was tust du dafür, dass du bei dieser Schreibstrategie bleibst?
Die zweite Frage finde ich super spannend. Die erste Frage auch ist, also ja, die erste Frage stelle ich auch oft und dann finden die auch schon was irgendwie ihnen hilft und so. Und gerade so dieses Perfektionismus-Schreiben ist aber halt so, das ist dann ein Aspekt einer übergeordneten Strategie, von der die meisten mir dann immer sagen, also gerade bei diesem Perfektionistischen, dass sie sagen, das ist das, was mich nervt. Und was ich gleichzeitig aber auch das Gefühl habe, dass ich es machen muss, so eine Diskrepanz. Diese Frage
ja, aber
nach.
Du kommst doch nicht in deine Abschlussarbeit weg vom Perfektionismus.
Das ist ein bisschen die frustrierende Antwort, ne? Das ist die ich auch oft habe im Kurs. Aber die ist wahnsinnig unbefriedigend.
Also aber, weißt du, angenommen, du hast so, ich übertrage das mal eben auf einen anderen Ausbildungskontext, Koch. Weil mein Partner Koch ist und ich deswegen einen Einblick da rein bekommen durfte. Als Koch in der Abschlussprüfung bekommst du eine Zutatenliste, daraus erstellst du ein Menü. Und dieses Menü erstellst du, kochst du dann am zweiten Tag oder manchmal auch am selben Tag, so wie du gelernt hast, dass du es kochst. Du würdest doch nicht in deiner Kochprüfung auf einmal experimentell werden. Es gibt ja etwas in dir selber, was dir beigebracht hat, über die Jahre bestimmte Sicherheitsstrategien zu verwenden, wie du gehst nicht in einer zerrissenen Hose zum Bewerbungsgespräch. Und das sind so ein paar Sachen, die, glaube ich, na, das, was wir Komfortzone nennen, weißt du?
Ja. Frage sowohl genuin zu der Kochausbildung, aber auch zur Allegorie. Es geht auch wieder ums Schreiben. Dieses Abschlussprüfungsbeispiel, was du eben gegeben hast, mit man kriegt als Koch und als Köchin dann eine Liste an Zutaten und daraus muss man was machen und dann vertraut man natürlich idealerweise auf sein erlerntes Handwerk. Weißt du, ob man bei dieser Kochausbildung, also in der Realität, weißt du das von deinem Partner, ob man da quasi auch eher so klassische, traditionelle Zutaten bekommt, die man halt in seiner Ausbildung auch schon kennengelernt hat? Oder kriegt man da extra mal so ein Curveball geschmissen, dass da irgendwas drin ist, was jetzt, wo man auch mal überlegen muss, wie man damit umgeht? Ich erinnere mich an, es gab mal so eine uralte Show, irgendwo im Privatfernsehen, so eine Kochshow, wo immer so Profiköche so mit dem kochen mussten, was so Leute aus ihrem Privathaushalt mitgebracht haben. Und da waren dann auch immer so super weirde Items drin. Also sind dann da mal so saure Gummiwürmchen in der Tüte und dann musst du da Nachtisch draus machen.
Genau, er hatte tatsächlich eine Zutat, wo er so, scheiße, was soll ist denn das? Ich weiß gar nicht mehr, er hat es mir gesagt noch. Aber er saß in dieser Prüfung, sieht die Liste vor sich. Also zum Kochen ist dann ja wieder ein bisschen Zeit vergangen, aber wo du dieses Menü konfigurieren musst, ne, sieht eine Zutat und weiß nicht, was es ist.
Aha, ja. Ja, das
er hat mir auch gesagt, wie er damit umgegangen ist, aber jetzt weiß ich leider gerade nicht mehr.
Das wäre jetzt super spannend, weil nämlich jetzt übertragen wir das Beispiel wieder aufs Schreiben. Natürlich kann ich Leuten sagen, hey, in eurer Abschlussarbeit vertraut darauf, was ihr gelernt habt im Laufe eures Studiums, weil darum geht es ja auch. Es geht ja auch ein bisschen um eine Überprüfung. Es geht ja jetzt aber eher um eine Wissensüberprüfung und es geht natürlich auch um eine Methodenüberprüfung, dass man die Methodiken des Fachs erlernt hat und dass man jetzt in der Abschlussarbeit zeigen kann, dass man sie anwenden kann. Das schon, aber jetzt ändert sich ja die Textsorte. Die Texte werden länger und umfangreicher. Der Anteil der eigenen Forschungsleistung steigt für gewöhnlich in der Abschlussarbeit. Und gerade in so einem Kontext, wenn ich dann Leute habe, die jetzt halt sich auf die Abschlussarbeit vorbereiten, finde ich, funktioniert es vielleicht nicht mehr so gut, wenn ich den Leuten sage, ja, vertraut darauf, was ihr gelernt habt, oder vertraut auf das, indem ihr Erfahrungen ausgebildet habt, wenn mir die Leute dann antworten, ja, aber ich habe in meinem Studium entweder so gut wie gar nicht geschrieben, also eh schon nicht viel Erfahrung, oder aber ich habe halt ganz andere Sachen geschrieben. So, ich habe immer nur so 5- bis 7-seitige Essays geschrieben und jetzt muss ich auf einmal eine über 50-seitige Abschlussarbeit schreiben.
Ja, auf jeden Fall. Und aber dann ist ja auch die Frage, woher wissen Sie, dass Sie aus der Strategie nicht rauskommen, wenn Sie noch nie eine Strategie gehabt haben?
Naja, Sie haben halt eine Strategie aus den Alltagstexten, die Sie so im Laufe Ihres Studiums geschrieben haben. Und das muss logischerweise nicht die gleiche Strategie sein. Also so im Sinne von, Sie haben schon Schreiberfahrung, manchmal. Sie haben aber nicht die Textsortenerfahrung für die Abschlussarbeit. Ich stimme dir zu bei den Leuten, die halt so sagen, ich habe bis jetzt kaum geschrieben, keine Ahnung. Ich habe in diesen Workshops auch immer so Informatiker, Naturwissenschaftler sitzen. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher zu sagen, so, ey, du hast doch eh keine Routine, dann geh doch offen ran und versuch irgendwas zu machen. Also, da musst du es ja eh jetzt ausbilden. Das stimmt.
Also, die haben eine Routine, die funktioniert nicht mehr. In was für Momenten denken dann diese Studierenden, dass sie das gerne verändern würden? Also du hattest am Anfang sowas gesagt wie zu lange bei einem einzigen Satz bleiben.
Ja, ich glaube, sie denken es in dem Moment, ich glaube, sie denken es wahrscheinlich schon einen Großteil ihres Studiums über. Und jetzt bei der Abschlussarbeit finde ich, oder habe ich das Gefühl, wird dieser Gedanke dringender, weil die Textmenge sich erhöht. Es ist so, du hast eine Strategie, mit der du nicht ganz zufrieden bist, mit dem Perfektionismus-Schreiben ganz konkret. Das geht aber schon irgendwie bei so einer 12 bis 15 oder sagen wir mal maximal 20-seitigen Hausarbeit. Je größer der Text wird, umso störender wird diese Strategie. Aber so, ja, passt halt schon. Und jetzt kommt die Abschlussarbeit und die Seitenzahl erhöht sich und die Komplexität erhöht sich und ab jetzt empfinden die diese Strategie als nicht mehr tragbar. Also vielleicht auch emotional nicht mehr tragbar.
Was heißt denn Perfektionismus schreiben?
Naja, dieses, sie wollen auf den perfekten Satz schreiben. Also halt gerade nicht, wenn du so klassische Schreibprozessmodelle wäre ja immer, bereite dich gut vor, strukturiere, schreibe dann eine Rohfassung, also einen unfertigen Text und überarbeite diesen dann mehrfach. Das sind naja, ja so,
also,
die, und ne, die schreiben halt alle mit, also quasi Überarbeitung und Schreiben ist alles in einer Phase.
Ja, aber wenn du das, ich finde das ganz schön in dem Buch von Isabella, irgendwo hatte ich das vorher auch schon mal gelesen, nicht Schreibprozesse, sondern eben Schreibaufgaben, die ja nicht alle in einer bestimmten Aufgabe laufen müssen. Ne? Also wir können ja erst, also schreiben, dann recherchieren oder du recherchierst und du und dann schreibst du oder du machst eine Gliederung, recherchierst oder du machst eine Gliederung, schreibst und recherchierst. Also es ist ja egal, ne? Und
ja.
Überarbeiten, das finde ich, fand ich nämlich schon so spannend, als du am Anfang erzählt hast, du schreibst einen Satz und dann wartest du darauf, dass der perfekt ist. Und das machst du ja nicht, indem du davor sitzt. Also es ist ja kein Hefeteig, ne? Du sitzt ja nicht davor und
nein, natürlich
wartest,
nicht, ja,
dass der aufgeht und machst dabei nichts, sondern du überarbeitest ja. Das heißt, da ist ja schon, das heißt, die schreiben einen Rohtext, nur dass das nur in Anführungsstrichen ein Satz ist oder ein Teilsatz. Und dann wird der überarbeitet und überarbeitet und überarbeitet und dann schreiben sie halt den nächsten Rohtext oder das Rohwort. Das heißt, sie wenden das ja an.
Stimmt, aber sie sind halt trotzdem unzufrieden mit dem Prozess. Also ja, da wird gearbeitet.
Ja, aber weil sie davon ausgehen, dass das, was du sagst, diese andere Variante, dass die schneller geht. Nur was ist, wenn die nicht schneller geht?
Ah, ich glaube, die gehen gar nicht unbedingt davon aus. Weiß ich nicht. Also natürlich erkläre ich Ihnen das so, aber also wenn ich so ein Schreibprozessmodell erkläre, achte ich ja extrem darauf, den Leuten zu sagen, das ist ein Modell und dieses Modell muss euch nicht abdecken. Und das ist theoretisch. Also ich packe so viele Disclaimer an dieses Modell, um Ihnen möglichst zu zeigen, so dass es nicht die eine Realität des Schreibens. Ich lasse denen schon eindeutig das Out und sage ihnen so, und ich mache es wirklich immer so mit, so die chaotischste Methode kann zu einem guten Textprodukt führen und auch die nervigste, stressigste Methode kann zu einem guten Textprodukt führen. Es ist eher von dem Leidensdruck ausgehend. Ich glaube, es ist nicht ausgehend von dem Punkt, dass die sagen, ah ja, es läuft schon irgendwie, aber ich habe gehört, es könnte besser gehen und ich glaube, ich brauche das jetzt, sondern es ist wirklich bei vielen, die dieses Perfektionistische haben, dass sie sagen, das ist das, was mich stört an meinem Schreibprozess, aber ich komme nicht raus. Und ich glaube, das wäre es auch, wenn ich denen nicht vorher ein Schreibprozessmodell zeige. Weil nee, das haben die teilweise, das bringen die als Fragen zu Beginn des Workshops mit.
Ja, nur ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, dass du denen irgendwas erzählt hast von anderen Strategien. Ich glaube, dass das Problem ist, dass wir andere Leute schreibend sehen. Weißt du, sitzt in der Bibliothek und siehst, wie andere Leute scheinbar ganz easy schreiben. Und du siehst auf Instagram, weißt du, wie oft mir, ich bin ja nicht mal Studentin, wie oft mir Werbeanzeigen gespielt wird, deine Hausarbeit aber cozy. Oder
ja,
deine die 1-0-Garantie. So schreibst du ganz einfach. Und natürlich wissen diese Menschen alle, dass das eine Lüge ist.
Ja.
Aber du fühlst die Lüge doch nicht. Also, weißt du, ich hatte jetzt 15,5 Jahre einen Terrier. Glaubst du, wie oft ich gedacht habe, wenn mir Leute sagen, ich hatte diese Anzeigen mit, oh, so bringst du deinem Jack Russell Leinführigkeit bei. Und ich dachte jedes Mal, ja, was ist, wenn es doch geht? So. Mhm.
Ja, ja.
Ach so, ja, ging übrigens. Er musste halt nur 9 Jahre alt dafür werden. Aber es ist so, diese Idee von, da ist halt ein einfacher Weg zu schreiben, ein einfacherer Weg zu schreiben. Also natürlich gibt's Methoden, das ist klar, ne? Wie schreibst halt erstmal auf in einem anderen Medium. Wenn du in einem anderen Medium schreibst, dann, also weil, wenn du diesen einen Satz auf dem, und das ist ja auch ein Thema, was ich immer hatte, den einen Satz auf den Punkt bringen wollen, da steckt ja was hinter. Also da könnte zum Beispiel hinterstecken, wenn ich das am Ende überarbeite, dann finde ich den Fehler nicht. Oder wenn ich am Ende überarbeite, wenn ich den Text geschrieben habe, dann habe ich gar keine Zeit mehr zum Überarbeiten. Das kann ja auch eine Erfahrung sein, ne? Du hast immer am Ende kein Zeitfenster mehr dafür. Oder wenn ich diesen, also was passiert denn, wenn du diesen Satz stehen lässt? Ich habe übrigens irgendwann angefangen, wenn ich an einem Satz mich das Gefühl hatte, ich hänge mich da zu lange auf und es bringt mir auch keinen Spaß mehr und irgendwas so, ich komme da jetzt nicht weiter, dann habe ich zum Beispiel XXX dahinter geschrieben, XXX überarbeiten XXX und weitergeschrieben.
Ja. Und wie hast du dich dazu gebracht, dass sich das nicht ganz schrecklich anfühlt? Oder hat es das für dich jemals? Also so, hat sich das nicht angefühlt wie, du machst es nicht richtig, du arbeitest gerade nicht genau genug, sowas? Oder hattest du sowas gar nicht?
Ich denke immer, dass ich nicht genau genug arbeite und nicht gut genug. Okay. Trotzdem schaffe ich das, abends ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen wieder aufzuwachen.
Das ist ein bisschen die Schreibdidaktik-Variante von diesem berühmten Iconic Marvel-Movie-Ding, wo sie Bruce Banner fragen, Mr. Banner, what's your secret for turning into the Hulk? Oder how do you get angry? Und dann er antwortet, my secret is that I'm always angry. Und sich dann in den Hulk verwandelt und anfängt, alles kaputt zu smashen. Das ist eigentlich hier die Variante, Schreibdidaktik-Variante ist, ich fühle mich immer nicht gut genug, aber ich mach's trotzdem.
Ja, es ist doch am Ende so. Also die Frage ist, willst du, dass dieser Text fertig wird? Und ich glaube halt, dass hinter dieser Sache, da steckt nicht hinter, dass du den Leuten sagen musst, ey, schreib einfach mit Stift und Papier, weil dann weißt du, das ist nicht fertig. Mit Stift und Papier kann es nicht fertig sein, du musst es nochmal in den Computer überschreiben. Ja. Schreib es in einer anderen Sprache, weil dann kann es nicht fertig sein. Diktier's, weil dann weißt du, du musst es überarbeiten. Es gibt diese ganzen Strategien, um die Leute rauszubringen, klingt auch so komisch, um die Leute sozusagen in den nächsten Satz zu schubsen, um ihnen mal zu sagen, so, es gibt diese ganzen Methoden und ich bin mir sicher, du erzählst ihnen genau das. Deshalb ist meine Vermutung, da steht was anderes hinter. Da steht hinter, was ist denn, wenn ich in dem nächsten Satz bin? Was passiert mit diesem Satz? Ich meine mal ganz ehrlich, dieser Satz wird den Text nicht von hinten auffressen. Bin mir sicher. So, deswegen ist die Frage doch, steckt dahinter, dass du den Fehler nachher nicht erkennst? Steckt dahinter, dass du wegen dieses einen Satzes durchfällst? Was ist, wenn deine Arbeit am Ende fertig ist? Was wünschst du dir für eine Note? Was ist, wenn es diese Note nicht gibt? Was denkst du, was deine betreuende Person über dich denkt, wenn sie diesen Satz liest?
Ja, also auch wieder ganz viel so Schreibmythen, die dahinter stehen, die man so mit Prüfungssituationen und allem drumherum assoziiert. Naja,
weißt du, das Gute an der Kochprüfung ist, du gehst da einen Tag hin und dann hast du am nächsten Tag bestanden oder nicht. Ne?
Ja.
Bei einer Masterarbeit machst du das irgendwie 6 Monate.
Ja, ja.
Und du bist 6 Monate in diesem Ding von, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, was werde ich da schaffen, was ist das für eine Note, wie denken die Leute über mich? Und das ist einfach ein Unfall. Wir sagen die ganze Zeit, Stress ist nicht gesund und trotzdem machen wir für Studierende einfach 6 Monate oder in der PhD-Zeit irgendwie mehrere Jahre so ein, na, glaubst du schaffst es?
Mhm. Ja, ja, ja.
So, weißt du? Und das kann es ja sein.
Ja, ja, ja. Ist es mit Sicherheit auch für viele und ich glaube, das meinte ich mit Schreibmythen, weil also das ist definitiv eine der Sachen, die ich auch dann als Rückmeldung bekomme, wenn ich mit Leuten darüber rede, warum es ihnen so schwerfällt, gerade von diesem Schreibmuster wegzukommen, dass da glaube ich eben ganz, ganz viel Angst dahinter steht, im Sinne von, genau, wenn irgendwo ein kleiner Flüchtigkeitsfehler passiert, dann ist das eine Manifestation dessen, dass man nicht gut genug ist. So, ja. Also das ist dann natürlich auch, das ist irgendwie irrational, weil ich glaube, alle, die bis zu diesem Punkt gekommen sind, am Ende eines Studiums stehen, haben irgendwie auch ein Verständnis davon, dass jetzt nicht irgendwie ein nicht ganz perfekt formulierter Satz ihnen die Note und letztlich dann ihr Studium kosten wird. Aber es ist so ein bisschen ein Ausdruck dieses wahrgenommenen Imposter-Syndroms auf der Seite, wenn dann nicht der richtige Fachbegriff verwendet wird oder in einem hundertprozentig korrekten Kontext oder wenn da ein Kommafehler ist oder.
Naja, und Zitation.
Ja, oder irgendwas mal nicht ganz korrekt. Das ist ja auch genauso.
Ich nicht richtig zitiert
habe? Das große Ding von eine falsche Zitation und sofort ist die ganze Arbeit hinüber aus Gründen des Plagiarismus. Ja.
So, dass in der Regel Menschen nicht unabsichtlich plagiieren.
Und dass es da überhaupt einen Unterschied ist,
gibt. Es kommt ja nicht zu Plagiat, weil du deine Anführungsstriche falsch gesetzt hast oder die Komma, das, was du in der, im Komma danach hast, irgendwie falsch benannt hast. Das ist ja kein Plagiat.
Ja.
Aber es ist so ein, mir sagte mal eine Person, promoviert in Jura, sie ist sich sicher, dass alle unabsichtlich plagieren in jedem Jura, Doktorarbeit ist ein Plagiat drin. Und dann sage ich, nein. Weil das ist nicht das, was mit Plagiat gemeint ist. Außer ihr packt alle unabsichtlich, schreibt ihr die Arbeiten, die da schon mal waren.
Ja, ich, also ich weiß natürlich nicht, ob die Person, mit der du gesprochen hast, es so gemeint hast, aber ich mache für mich auch so eine Trennung zwischen den Begrifflichkeiten absichtliches Plagiat und unabsichtliches Plagiat. Absichtliches Plagiat für mich wäre wirklich die bewusste Verschleierung von fremdem Inhalt und ihn ausgeben als den eigenen Inhalt. Also wirklich verstehen, dass man hier gerade Dinge aus einer Quelle verwendet und diese aber so aufschreiben, dass es nicht erkenntlich ist, so gut wie möglich. Und ein unabsichtliches Plagiat wäre halt nicht realisieren, dass man gerade einen Gedanken aufschreibt, der eigentlich noch aus einer anderen Quelle kommt und dass man ihn an der Stelle eigentlich zitieren müsste, weil er zum Beispiel schon so stark in die eigenen Gedanken übergegangen ist, dass man ihn eigentlich als den eigenen Gedanken, also man verwendet ihn selbst, aber es ist trotzdem fremdes Wissen. Und so Grauzonenfälle kommen ja super häufig vor und sind ja auch nicht immer ganz trennscharf.
Nee, genau. Und also was die meinte mit, dass jeder Gedanke, den du hast, schon mal jemand anders gehabt hat.
Ach so, ja, okay, das ist dann aber so eine schreibphilosophische Frage. So in diesem Sinne, wenn wir danach gehen, könnten wir ja aufhören zu schreiben, weil jeder Gedanke ist schon mal irgendwie formuliert worden, nur halt noch nicht, in exakt dem Wording und so. Mhm. Aber das hindert uns ja nicht daran, nochmal neues Wissen zu produzieren. So, also ja, da würde ich dir dann auch zustimmen. So, Wiederholung ist kein Plagiat. Also ja, aber schwingt auch mit
zu
rein. Ja, also diese Plagiarismusangst, die dann nochmal ganz speziell zu, ich brauche auch die perfekte Zitation, stimmt ja irgendwie auch. Also die Leute sollen ja korrekt zitieren und so. Aber gleichzeitig halt so ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, ja, okay, aber wenn da jetzt wirklich mal wenn der Punkt unten mal an der falschen Stelle gesetzt ist, dann wird dir das vielleicht als kleiner Fehler markiert, aber das entscheidet halt nicht darüber, ob du diese Arbeit bestehst oder nicht.
Naja, vielleicht ist auch eine Frage, wie funktioniert denn Überarbeiten? Also, wenn die Menschen sich zu lange an einem Satz aufhalten, was haben sie denn für Überarbeitungsstrategien?
Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, da geht es hin. Oft haben, glaube ich, Leute, die mit mir über dieses Problem des perfektionistischen Schreibens und alles in einem schreiben, haben keine explizite Überarbeitungsstrategie, erlebe ich ganz oft. Oder es ist, wie ich vorhin gesagt habe, dieses alles ist in eins gemischt. Es ist Schreiben und Überarbeiten gleichermaßen. Es ist aber überhaupt nicht trennscharf voneinander, sodass man gar nicht den Finger drauf legen könnte und sagen könnte, was genau ist denn jetzt eigentlich die konkrete Überarbeitung? Es wird halt so oft an diesem Satz so lange herumgedoktert, bis man weitergehen kann, gedanklich. Bis sich diese Blockade in einem drin löst und sagt, so, das passt jetzt. Und ob dann später nochmal ein separater Überarbeitungsschritt kommt, mit dem man darauf zurückkommt, auf diesen Satz, das ist so ein bisschen zufällig. Also das ist dann nicht mehr präzise und geplant. Das hängt dann sehr ab von, hat man überhaupt die Zeit, nochmal durch die ganze Arbeit durchzugehen? Hat man noch die Kapazität, Konzentration und Lust, durch die ganze Arbeit durchzugehen? Oder lässt man es dann einfach bleiben und macht nur noch so einen ganz, ganz oberflächlichen Durchlauf oder so?
Genau. Und das ist ja, was du erlebt hast an Überarbeitung, bestimmt ja ganz doll das, wie du deinen einen Satz konzipieren musst. Mhm. Plus, wenn du hast es gesagt gerade, und dann löst sich die Blockade und dann kannst du zum nächsten Satz gehen. Da wäre dann auch meine Frage, was passiert genau da? Also was macht es möglich, zum zweiten Satz zu kommen?
Ja, das ist was ich auch manchmal nachfrage. Und das ist etwas, was die wenigsten Leute gut in Worte fassen können. Es ist am ehesten, am häufigsten ist es wirklich so ein, naja, ich mache dann halt so lange, bis es passt. Oder
ja, aber wann passt es?
Das ist, ja. Vielleicht ist das ein bisschen die große Frage. Wann passt es? ich frage das manchmal nicht immer konkret nach und ich kriege selten eine Antwort drauf. Weil die Leute dann sagen, also, naja, es ist halt irgendwie so, es fühlt
meine
sich.
Meine große.
Es ist sehr viel mit Feelings. Also so, dass sie sagen, ja, es fühlt sich dann wissenschaftlich genug an oder es fühlt sich detailliert genug an.
Was ist wissenschaftlich genug?
Ja.
Ja, also meine große Didaktikeinladung, du hast vorhin gesagt, du fragst dann, warum, ich weiß gar nicht mehr, was du mit warum fragst, weniger warum. Also am besten warum streichen. Wir streichen warum.
Okay.
Wir fragen, was ist gut daran, wie wäre es anders, warum hat so einen impliziten Vorwurf drin.
Ich glaube, habe ich das vorhin gesagt, ich glaube, ich frage immer dieses warum oder was sind die Gründe, dass du die Strategie, also dass du das Gefühl hast, du kannst die Strategie jetzt nicht wechseln, du kommst da nicht raus. Aber stimmt, du hast völlig recht, so einfach zu fragen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an, ist, glaube ich, erstmal so das Gewinnbringendere, dass die Leute anfangen können, darüber nachzudenken und mir das sagen können.
Ja, und was hat dir die Strategie bisher schon gebracht?
Ja.
Auch? Also dieses, ja gut, ich habe nur, keine Ahnung, ich habe entweder noch gar nicht geschrieben in meinem Studium, gab's, hast du gesagt, ja, Naturwissenschaften, Informatik und so weiter. Dann wäre meine Frage, woher kommt dann die Strategie? Ne? Dann ist es ja vielleicht Schule oder intuitiv angeeignet oder so. In der Schule hat es mir schon, habe ich schon damit bestanden, so, super, okay. Das heißt, du hast schon positive Erfahrung damit gemacht. Also, weißt du, mir wird es viel darum gehen, dieses nicht weg von, nicht raus aus, sondern was ist gut daran, was ich da gerade mache.
Also sprich auch die Leute, die das, also das wäre quasi deins, auch die Leute, die von vornherein schon sagen, ich fühle mich wirklich nicht wohl mit dieser Strategie, denen aufzuzeigen, dass es eventuell Punkte gibt, die ja helfen könnten, das Wohlbefinden zu steigern, wenn sie sie sich kenntlich machen.
Ja, oder zu gucken auch, dass es vieles gibt, dass sie sich schon damit wohlfühlen, weil es gibt einen Grund dafür, dass sie es so machen, wie sie es machen. Und sie machen das nicht, also klar, das kann einfach der ein, es kann der Grund sein, dass sie nichts anderes kennen.
Ja, das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen.
Dann lernen sie jetzt was anderes kennen und dann macht es Klick und dann können sie es anwenden. Doch wenn sie da bei dir sitzen und sagen, ja, aber es geht nicht und ich kann nicht und ich habe keine Zeit und so, dann ist doch die Frage, ja, und was möchtest du eigentlich?
Mhm, ja.
Nein, ich kann nicht schnipsen und du hast deine Abschlussarbeit geschrieben.
Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist ein total guter Punkt. Also in gewisser Weise mache ich das, aber das ist was, was ich auch definitiv nicht genug mache, weil ich vielleicht dann auch doch in diesen Schreibberater-Bias reinrenne und dann irgendwie doch ein bisschen zu sehr davon überzeugt bin, dass dieses First-Draft-Schreiben und dann überarbeiten prinzipiell doch ist, was tendenziell mehr Leuten helfen kann. Dass ich den Leuten halt wirklich nochmal sage, hey, aber ja, vielleicht bringt dir das ja wirklich was, so wie du es machst und es gibt gute Gründe. Häufig ist nämlich auch, also dieses perfektionistische Schreiben ist auch oft verbunden mit Leuten, die mit dieser Mischung aus wenig eigener Schreiberfahrung und gleichzeitig so einem diffusen Bewusstsein von so muss man richtig schreiben daherkommen.
Genau.
Und das ist dann halt so eine Kombi, wo ich sage, so, ah, da spricht dann eigentlich sehr wenig dafür, nicht mal was anderes auszuprobieren. Außer vielleicht der Faktor, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, weil kurz vor deiner Abschlussarbeit oder bei deiner Abschlussarbeit hast du sie halt nicht mehr. Wo ich dann aber sage, so, ja, also eigentlich sind es ja die besten Bedingungen dafür, meine andere Schreibstrategie auszuprobieren. Aber es ist halt trotzdem leichter gesagt als getan. Gerade wenn verwurzelt ist, dass das die Art ist, wie man schreiben muss.
Ja, und wir haben das immer wieder in Beratungs- und Coaching-Situationen, dass wir Leute da haben, die sagen, was auch immer, das funktioniert so nicht. Du fragst, was hast du schon alles gemacht? Oder du fängst an, Vorschläge zu machen und sagst, probier dies, probier jenes. Nee, das geht nicht, weil, das geht nicht, weil, das geht nicht, weil, das geht nicht. Diese Menschen stecken unfassbar viel Mühe da rein, dass es so bleibt, wie es ist. Und da ist dieser Satz mir wichtig, ne, von Gabby und Gabby. Jedes Problem ist schon eine versuchte Lösung.
Mhm. Ja, ja.
Und ich habe anderen Menschen ich habe bin übrigens, glaube ich, weiß nicht, ob ich jemals zu dem Punkt bekomme. Ich glaube, ich habe meine Masterarbeit nicht im Ganzen weggeschickt zu anderen zum Feedbacken, sondern ich habe einzelne Kapitel weggeschickt. Mhm, wir können auch Leuten sagen, okay, was ist, weißt du, wenn du andere Strategien ausprobieren willst und sagen, okay, wenn du nochmal was anderes ausprobieren willst, wie wäre es, wenn du statt einen Satz zu überarbeiten, dahin kommst, dass du zwei Sätze überarbeitest. Also du schreibst erstmal zwei Sätze hintereinander und die überarbeitest du, bis sie sich gut anfühlen. Und dann wieder zwei Sätze. Und wenn du das gut, wenn das für dich okay ist, dann versuchst du es halt mit drei Sätzen. Mein Eindruck ist, dass die Menschen oft zu große Schritte von sich verlangen.
Mhm, dass es komplett anders gemacht werden muss.
Ja.
So ganz oder gar nicht. Ja.
Ja. Mhm. Du wirst nicht morgens aufstehen und morgen 10 Kilometer rennen.
Ja.
Wahrscheinlich wirst du erstmal damit anfangen, dass du dir morgens Laufschuhe anziehst und eine Runde um den Block spazieren gehst, wenn du da noch gar nicht drin warst vorher.
Ja.
Weißt du, wir haben doch mal über Sophie Passmann gesprochen, über ihren Content und so. Und die hatte doch mal mit Kai Pflaume, war das, diese Klimmzug-Challenge, hätte ich fast gesagt. Dieses, wenn du so viele Klimmzüge wie du machst, so viel spende ich dann an. Und dann war sein Geburtstag und sie hat vorher gezeigt, wie oft sie ins Gym gegangen ist, dass sie Einzelcoaching hatte, dass sie an Klimmzügen gearbeitet hat. Und dann war sein Geburtstag und gesagt, ganz ehrlich, ich schaffe keinen.
Genau, das hatten wir besprochen, das hatte ich auch mitbekommen, das stimmt. Ja, es
und
ist schwer.
Und das ist es, weil sie hat an der Stange gehangen und das konnte sie. Und sie konnte, ich weiß nicht, hat irgendeinen Namen, so dieses Dings-Klimmzug, als wenn du nur dranhängst und sozusagen deine Schultermuskeln anspannst. Mhm. Ich habe es gerade gezeigt, dabei habe ich heute nicht meine Kamera. Und das ist das, was wir beim Schreiben oft vergessen. Mhm. Wir gehen nicht in einen Workshop und dann sagt uns jemand, es gibt übrigens auch so und so kannst du auch schreiben. Und dann denkst du, ah ja, klar, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich kann einfach auch drauf losschreiben. Voll der Gamechanger.
Ja.
Sondern stimmt. Was im schlechtesten Fall passiert, du kommst in so einen Workshop und dann erzählt dir jemand von diversen anderen Schreibstrategien und du denkst, oh Gott, ich musste eigentlich alle ausprobieren und dann setzt du dich noch mehr unter Druck, weil am Ende schreibst du doch, wie du schreibst.
Mhm. Also so eigentlich alles, was darauf hinausläuft, ist eigentlich so ein bisschen die Leute weniger überfordern mit unserem eigenen Content, der noch auf ihre eigenen, auf ihre eh schon vorhandenen Sorgen obendrauf kommt. So,
ja, sondern erstmal ist es gut, wie es ist, wie du es machst.
Ja.
Und dass sie in diesen Workshop gekommen sind, die kommen doch freiwillig, ne?
Ja, genau.
Wie krass ist das denn?
Stimmt, ja.
Ja, das ist voll toll.
Mhm. Ja,
und ich finde, das feiern wir zu wenig. Weil das ist ein unglaublich überfrachtetes und schnelles Studium in einer verdammt schnelllebigen Welt.
Mhm.
Und weißt du, dass in unserer letzten Folge habe ich auf einmal gesagt, boah, ich habe gerade Lust auf Überarbeiten bekommen.
Mhm, ja.
Ich schreibe ja nicht seit gestern.
Leuchtet mir alles total ein. So. Und mache ich, glaube ich, auch noch nicht genug. Also einerseits, ich mache es schon, aber ich mache halt genau diesen Part, der, glaube ich, am Ende so viel Auswahlmöglichkeiten bietet, neue Auswahlmöglichkeiten, also Dinge, die jetzt neu überdenken müssen, weil sie es vorher vielleicht noch nie gehört haben, dass das auch schon wieder überfordernd wirken kann. Eben genau dieses so, hey, es gibt super viele Schreibstrategien, es gibt nicht die eine richtige Strategie. Das ist dann ja gegebenenfalls, wenn die in diesen Workshops sitzen und vorher noch keine schreibdidaktische Berührung hatten, halt auch sehr viel Neues in sehr, sehr kurzer Zeit. Also ich hab einen 2-Stunden-Part in diesem Workshop. Und dann ist mein Ding auch schon wieder vorbei. Und dann sage ich am Ende halt noch, hey, und wenn ihr weitere Fragen habt, Schreibberatung. Das macht natürlich nur ein Bruchteil der Leute. So gesehen leuchtet mir total ein, vielleicht als zusätzliche Option den Leuten halt auch zu sagen, ey, und vielleicht ist das auch schon ganz gut und richtig so, wie ihr das macht. Und das ist dann genau diese Strategie. Einmal einerseits zu sagen, was läuft denn gut an dem, was du machst? Also ist es wirklich nur aus reiner Optionslosigkeit und du bist wirklich total unzufrieden damit? Oder aber sind da halt vielleicht auch Sachen, mit denen du gut zufrieden bist und die funktionieren und deshalb machst du das? Und das Zweite, was du gemeint hast, das mit dem ganz, also so, das ist was schön Konkretes, diese ganz kleinen Veränderungsmöglichkeiten aufzeigen, ihnen nochmal ganz bewusst auch in so einem Workshop klarzumachen. Das heißt nicht, dass man jetzt eine neue Schreibstrategie am nächsten Tag machen und dann mehrfach scheitern muss, so erkläre ich denen das ja leider, glaube ich, immer so ein bisschen implizit, dass ich halt sage, naja, es dauert halt, eine neue Schreibstrategie auszuprobieren, und man muss dann die neue Strategie ein Häppchen machen, aber ihnen stattdessen auch aus einfach mal aufzugeben, naja, erweiter halt deinen Horizont in deiner dir funktionierenden Strategie, mit dem halt, ja, schreib zwei Sätze und überarbeite dann, statt nur einen. Und dann bau von da auf. Das ist, glaube ich, total sinnvoll, und das mache ich in so einer Workshop-Situation noch nicht genug. Das ist was ich, glaube ich, in der individuellen Beratung machen würde, in einem 1-zu-1-Gespräch. In so einer großen Workshop-Situation erwähne ich das, glaube ich, nicht genug.
Mhm. Also es ist ja auch gut, diese ganzen Möglichkeiten zu nennen, ne? Was wir gerade hatten mit diesem, irgendwie, du kannst mit Stift und Papier schreiben, du kannst es diktieren, du kannst das und das, was du alles machen kannst, so. Das ist ja total wichtig, das zu sagen, weil was natürlich auch total gut passieren kann, ist, dass wir diese ganzen Sachen im Kopf haben und denken, das ist ja eh klar, mhm, und das dann vergessen auszusprechen.
Ja.
Und ja, genau, gleichzeitig weniger woanders hinwollen und mehr so. Also ich hatte das ja auch. Also weißt du, ich saß auch mit jemand anderen, mit einer Freundin zusammen, und sie, oh, ich schreibe immer so und so, ich will aber so nicht schreiben, weil das wäre viel besser, wenn ich drauf losschreiben würde, und war aber voll die Planerin. Und war es übrigens auch in ihrem ganzen Leben. Sie ist auch nach wie vor eine planende Person. Sie weiß, wann der Bus kommt, sie weiß, wie viele Minuten man dahin braucht und so, ne? Und mal ganz ehrlich, ich bin eine drauf los Person. War das immer gut in meinem Leben? Weiß ich nicht, ist aber so. Und ja, trotzdem dachte ich, nee, weil die richtig erfolgreichen Menschen und die erwachsenen Menschen und so, die planen. Deswegen habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt planen. Ich muss jetzt lernen zu planen. Hat nicht geklappt. Habe ich weiter drauf losgemacht, habe ich auch bestanden. Dieses mit dem XXX und dann was dahinter schreiben, habe ich von Dagmar gelernt. Und das hat wirklich funktioniert für mich. Also dieses, dann wusste ich, dass ich damit noch nicht zufrieden bin, und war mir sicher, beim Überarbeiten werde ich es nicht übersehen. Und im Zweifel kannst du den Text nochmal gelb markieren an der Stelle.
Ja, leuchtet mir total ein. Und ich kann mir, also so, ist auch wieder eine Sache. Das ist so eine konkrete kleine Hilfssache, wo ich mir vorstellen könnte, das funktioniert für einige, längst nicht für alle. Ich glaube, für manche wird es unmöglich sein, einfach nur ein XXX hinzuschreiben. Aber ich meine, das ist ja halt auch immer so. Das ist wieder so das Experimentieren. Das Schöne daran ist, es ist so eine Kleinigkeit. Es ist schnell gemacht. Und wenn man merkt, es funktioniert nicht für einen selbst, dann ist es auch schnell wieder verworfen.
Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung, weißt du? Und die Frage ist ja, was heißt denn unzufrieden sein mit der eigenen Schreibstrategie? Heißt es, du bist schon zweimal durch die Masterarbeit geflogen und jetzt bist du kurz davor, durchs dritte Mal zu fliegen, und jetzt brauchen wir eine Lösung? Oder heißt es, ich brauche ganz schön lange fürs Schreiben und irgendwie fühlt es sich anstrengend an und so habe ich mir das nicht vorgestellt, eine Abschlussarbeit zu schreiben?
Klar, ja, also es gibt da nochmal graduelle Sachen. Es gibt viele, die unzufrieden mit dieser Strategie sind, trotzdem diese Strategie anwenden werden und damit trotzdem eine Arbeit abschließen können und einen Text finalisieren können. Es gibt, glaube ich, aber auch Leute, die diese Strategie so unangenehm finden, dass sie gerade bei einem langen Text und gerade bei einem Text, der dann halt wirklich noch so über die Zukunft entscheidet, ganz, ganz stark, in eine Schreibblockade geraten könnten. Und das ist dann natürlich die Gruppe, der man wirklich aktiv helfen muss und die eine Lösung brauchen.
Die müssen sich selbst helfen. Da, weißt du, da dürfen wir auch noch mal mehr. Wir haben zwar Sachen, die wir anbieten können. Wir haben die Schreibberatung und wir können ganz viel machen und wir haben ganz viele Ideen. Aber solange sie nicht sind von, ich habe Bock, was anderes auszuprobieren. Also ich muss raus aus dem Alten, ist für mich noch sehr dabei, ich bin bei dem Alten. Mhm. Ich bin jetzt bereit, meine Abschlussarbeit zu schreiben, und dafür hätte ich gerne eine Strategie, die für mich funktioniert. Ist für mich, okay, lass mal losgehen und gucken, was da gibt.
Ja, ja.
Also wir begegnen in Beratungs- und Coaching-Situationen relativ oft Menschen, die tatsächlich leider noch nicht dran glauben, dass es eine andere Strategie gibt. Weißt du? Bloß die auch einfach keine Kapazität haben, weil es ist einfach alles ziemlich viel. Und das kenne ich auch aus der universitären Schreibberatung, dass du dann anfängst, mit den Leuten zu reden, was denn eigentlich sonst noch in ihrem Leben los ist. Und dann denkst du so, ja, ich würde jetzt auch nicht einfach leicht einen Text unterschreiben.
Ja.
Es ist einfach immer noch, ich habe keine Ahnung, das gibt so Beratungssituationen, die habe ich einfach seit über 10 Jahren sind die mir noch voll präsent. Seit über 12 Jahren sind die mir noch voll präsent. Dieses mit, was für ein Jahr haben wir? Ach ja, egal. Ich merke gerade, das ist alles schon ganz schön lange her mit dem Arbeiten an der Uni. Aber dieses, das, ja, und dann erzählen die den Leuten in Abschlussarbeitssituationen, dass sie alleinerziehend sind und arbeiten und nur noch die Arbeit schreiben müssen. Ich habe das übrigens auch sogar jetzt halt in wenn es darum geht, mit Menschen daran zu arbeiten, dass sie eine Bewerbung schreiben oder einen Lebenslauf schreiben. Ich muss nur den Lebenslauf schreiben. Ja, und haben Sie einen Lebenslauf, den brauchen wir für unsere Akte? Ja, den muss ich nur noch schreiben. Okay, wie weit sind Sie denn genau mit dem, ich muss den nur noch schreiben? Weil Lebenslauf schreiben ist Biografiearbeit.
Ja.
Der schreibt sich nicht einfach so runter.
Mhm. Ja, also es sind am Ende nur irgendwie 1 bis 4 Seiten Text, aber die sind ganz schön intensiv, diese Seiten.
Genau. Was schreibe ich denn dahin? Kann ich da lügen? Nein, kannst du nicht lügen. So. Aber wenn es sich doch nicht so schön liest, ja, dann war es vielleicht auch nicht so schön. Weil,
ja.
Und das ist, ich finde, vielleicht sind wir auch manchmal da, dass wir denken, es ist halt auch okay, dass Schreiben anstrengend ist.
Also ja, das ist was, heißt, was ich den Leuten...
Du musst sie nicht retten.
Was?
Du musst sie nicht retten, wollte ich damit sagen.
Ja, einerseits weiß ich das ja natürlich und die Leute sind selbstverantwortlich und so. Andererseits bin ich natürlich schon derjenige, der ihnen eine Perspektive aufbieten kann und sollte. So, das
ja,
ist ja schon auch mein Job.
Ist aber was anderes als retten.
Ja, definitiv. Ja, stimme ich dir komplett zu. Aber dann, ja, so, mein Job ist Lösungen. Es, dass ich ihnen diese Perspektiven, die sie haben, so gut wie möglich aufzeige. Das ist meine Seite des Deals irgendwie.
Ja, und das ist total spannend, weil so gut wie möglich aufzeigen, dafür brauchst du ja Informationen, weil das ist ja für jeden anders, oder?
Ja, klar.
Also du meinst doch damit, dass Menschen das auch verstehen können, was du zeigst, sozusagen.
Verstehen können, durchdenken können, reflektieren können, idealerweise annehmen können am Ende.
Ja, ist ja jetzt bei, wenn du jetzt ganz viele verschiedene Strategien präsentierst.
Eine
nicht
davon,
alle
also quasi im Sinne von, ja, also so, dass sie.
Das, was für sie taugt.
Ja, genau. So, oder also überhaupt, dass sie überhaupt erstmal Bock darauf bekommen, herauszufinden, was für sie taugt. Und nicht
ja, genau,
in dieser
das
Haltung
jetzt
verharren.
Auch spannend, ne? Was ist dann eigentlich bei so einem 2-Stunden-Workshop dein Ziel?
Klar. Also so, das ist natürlich auch ein bisschen, also so ein 2-Stunden-Workshop ist auch immer ein wenig an Erwartungshaltung scheitern. So bei diesem Workshop stehen dann, wir machen am Anfang immer so eine Abfrage und dann hängen da halt so immer Sachen so, was brauche ich aus diesem Workshop? Wie gehe ich happy heraus aus diesem Workshop? Und dann hängen da halt oft so Sachen wie, wenn mir klar ist, wie ich meine Masterarbeit schreibe, und dann weiß ich halt schon so, ja, das wird jetzt in 2 Stunden ein bisschen eng, je nachdem, wo du gerade schon stehst und wie viel dir noch nicht klar ist oder bereits klar ist.
Ja, liebe ich die Frage, wie gehe ich hier happy raus? Was muss im Workshop passieren, dafür, dass der für mich erfolgreich war? Und das ganz viel Auftragslehrung, dann könnte die zweite Frage sein, und was tust du dafür, dass genau das passiert?
Das ist ein gutes Add-on. Ich glaube, das schlage ich auch mal meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich diesen Workshop zusammen mache, mal vor, das noch hinzuzunehmen. Eigentlich, die Leute sind in diesen Workshops auch schon sehr aktiv. Es ist nicht so, dass die alle da sitzen und sagen, so, ich möchte jetzt hier die Infos haben, rückt raus damit. Und ich möchte eigentlich nur in so einer passiven Zuhörstimmung bleiben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber die Leute haben auch verständlicherweise sehr hohe Erwartungen daran, wenn sie zu diesem Workshop kommen, freiwillig, dass dann natürlich sich das für sie lohnen muss. Und dann sind das natürlich eher die größeren Fragen, statt dass sie das jetzt kleinteilig durchdenken.
Ja, genau. Und dann kann natürlich deine Aufgabe sein, da rein einzuladen, ne? Also das, was gehört denn alles dazu und so weiter. Und du kannst ganz viel aufzeigen und ganz viel möglich machen und das auf verschiedene Arten aufbereiten, also irgendwie verschiedene Visualisierungen bieten, verschiedene Sachen erlebbar machen, verschiedenes anbieten, Schreibberatung und so weiter noch dazu, ne? Und am Ende geht es aber auch darum zu gucken, okay, und aufnehmen können die Menschen das, was für sie jetzt gerade passt. Also ich habe schon Workshops belegt, da habe ich 2 Jahre später gedacht, ah, ja, jetzt habe ich es verstanden. Also nicht, dass ich das nicht kognitiv verstanden hätte vorher, aber umsetzen kann ich nicht. Und das am ganzen universitären Schreibprozess gehen wir natürlich davon aus, dass der auch so wahnsinnig schnell umgesetzt werden kann. Aber so manche Sachen, die brauchen ja einfach, bis die wirken.
Das ist natürlich auch eine sehr frustrierende Message, wenn das ein Workshop ist, den Leute gegebenenfalls wenige Wochen, bevor sie ihren Studienabschluss in der Tasche haben wollen, besuchen. Aber geht dann halt auch nicht anders.
Nee, und es ist ja auch nicht so, dass sie, zumindest wenn sie bei euch vorher schon studiert haben und nicht erst zu ihrem Master dahin gekommen sind, also nicht erst zur Masterabschlussarbeit, dann hatten sie auch vorher schon Gelegenheiten, von euch zu hören.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Das ist ja, das ist ein bisschen das Problem unserer Arbeit, ne? Dass wir sozusagen dann dafür, ja, wenn das Problem ist, dann sind wir da, so. Und dann kannst du es ja aber doch nicht einfach so lösen. Aber das,
Ja.
Aber grundsätzlich sind es natürlich interessierte Leute, engagierte Leute. Und das gilt es halt auch zu feiern mal, finde ich. Dieses, wie krass ist es, dass sich in diesem vollgepackten Studium schon Studierende damit beschäftigen, dass es eventuell, dass sie das überdenken können. Das ist ja der erste Schritt. So, sie gehen jetzt schon mal davon aus, dass es da etwas Veränderbares gibt.
Ja, definitiv.
Gibt
gut.
Keine Zauberlösung, tut mir leid.
Ja, das habe ich auch nicht erwartet, zum Glück.
Mehr die coachende Lehre, das Buch von Andrea.
Ja. Ich für meinen Teil gehe, glaube ich, mit dem, was wir heute besprochen haben, hier zufrieden raus und mit tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich für mich weiß, so ja, das erkläre ich zumindest in diesem Part nicht so, da kann ich nochmal ein bisschen stärker drauf angehen, einfach nochmal so ein paar andere Auswahlmöglichkeiten und eben genauso dieses Jahr subsumierend unter auch ein bisschen den Leuten ihren eigenen Wert nochmal ein bisschen aufzeigen und auch den Wert ihrer eigenen Strategien aufzeigen, selbst wenn sie das Gefühl haben, dass die gar nicht so wertvoll sind und ihnen auch nochmal die Möglichkeit geben, in die Richtung nachzudenken und zu reflektieren, ob das nicht vielleicht doch alles ein bisschen mehr Sinn hat und ein bisschen begründeter ist, als sie es vielleicht denken. Das werde ich so definitiv auch mal beim nächsten Mal, wenn ich diesen Workshop mache, umsetzen.
Ich habe übrigens noch eine andere Sache, weil ich da vorhin schon drüber nachgedacht habe, dieses, was passiert, wenn man diese Menschen fragt, wie sie andere Texte schreiben. Also zum Beispiel, schreiben die überhaupt Textnachrichten, ne, an Freunde, Familie? Wie funktioniert das Schreiben da? Schreiben in Social Media, sowas. Also abseits von Uni.
Mhm.
Geht das da zu schreiben, einen ganzen Text zu schreiben und danach nochmal zu lesen? Also nur habe ich mich gefragt. Weil, also auch das war für mich übrigens schwierig.
Ja.
Für mich war einfach Überarbeiten schwierig. Also ist es immer noch und ich muss mich jedes Mal, auch wenn ich, keine Ahnung, irgendwas auf Instagram und das ist, denke ich, ist ja ein kurzer Text, was werde ich da schon für Rechtschreibfehler gemacht haben? Und dann, du weißt es, mach es! Und dann mache ich es und dann, oh
ja,
krass.
Ja, aha. Ich mache auch bei kurzen Social-Media-Posts mache ich mehr Schreibfehler als in einem Longform-Essay, um ehrlich zu sein. So, weil ich da auch mit einer anderen Konzentration schreibe, um ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, mal ein anderes spannendes Thema. Ich glaube, keins mehr für heute, aber ändert sich unsere Art zu schreiben, wenn wir halt eben kürzere Texte schreiben. Ich glaube, bei mir schon.
Ja, siehst du, wir müssen doch noch mal über Schreibtypen bei Social Media, in Social Media Schreiben sprechen. Was kann das bedeuten?
Nehme ich auf den umgehen? Redaktionsplan. Ja, gut, finde ich echt sehr spannend. Gut, dann würde ich es für heute aber, glaube ich, langsam abmoderieren.
Ja, soweit
ich habe definitiv bekommen, was ich mir erhofft habe von unserem Gespräch. Ich hoffe, euch als Zuhörerinnen und Hörern hat es auch ein bisschen was gebracht. Und ihr habt vielleicht, wenn ihr selbst unter perfektionistischem Schreibstil leidet oder auch nicht leidet, ein paar Ansatzpunkte bekommen. Oder wenn ihr anderen Leuten Schreiben beibringen müsst.
Dürft.
Wir dürft. Dann müsst. Das je nach Tagesform.
Der anderen oder dir?
Mir. Es wäre komplett gelogen, wenn ich sagen würde, ich gehe in jeden meiner Workshops gleichermaßen hoch motiviert. Ich bin schon froh, dass ich sagen kann, meistens kommt die Motivation spätestens, wenn ich dann im Workshop bin. Aber nach über 15 Jahren wäre es jetzt auch komplett gelogen, wenn ich sagen würde, wenn ich zum 800. Mal diesen einen Tagesworkshop mache und dann da morgens zur Arbeit fahre, blicke ich diesen Tag mit absoluter Freude entgegen. Da muss dann schon die
Aber
Gruppe
Neugier
ein bisschen,
könnte es doch sein.
Nee, null, sorry. So gerade halt meine, also es wird dann, ich werde neugierig, wenn die Leute dann anfangen, aktiv zu werden. Das habe ich mir zum Glück behalten. Neugierde auf meinen eigenen Part, den ich dann zum x-ten Mal da runterrattere auf meinen Input, null. Also es ist wirklich, ich kann mich selbst nicht mehr reden hören bei sowas und muss ganz, ganz hart ankämpfen gegen dieses Gefühl von, Gott, das wissen die doch schon alles. Wissen sie nicht, weil die sind zum ersten Mal in meinem Workshop, hoffe ich, weiß nicht, wer sich das zweimal antut, aber für mich Gott, pure Qual. Mit diesen aufmunternden Worten eines komplett desillusionierten Schreiblehrers beenden wir das für diese Woche.
Ja, komm gut in die Woche.
Danke. Wird gehen. Ich habe keine Workshops nächste Woche. Ist gut. Dir auch eine schöne Woche. Euch allen eine schöne Woche, wann immer ihr das hier hört. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder mit unserer nächsten Folge. Macht's gut. Free Audio Post-Production by Alphonic.com.